Ein ereignisreiches Jahr 2023 liegt hinter uns. Nun ist es viel passiert in diesem Jahr und wie es bei uns Tradition mittlerweile ist, wollen wir auch in diesem Jahr so einen kleinen Jahresrückblick halten. Wie auch schon in den Vorjahren bei mir, Stan Zedelbauer, ist der Leiter von Amazing Discoveries.
Ich freue mich, danke schön.
Danke, dass du mir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Du bist ja viel beschäftigt und ich freue mich, dich in meinem Studio zu haben.
Vielen Dank.
Wir werden heute ein bisschen über die Ereignisse sprechen, die 2023 so gewesen sind, die jetzt mittlerweile hinter uns liegen. Du erinnerst dich auch noch an 2022, wir hatten darüber gesprochen, da waren viele Dinge, die auch immer noch in der Welt sind. Und wenn wir uns über 2023 jetzt unterhalten und die großen und gravierenden Ereignisse, die wir gesehen haben, was glaubst du, hat die Welt im letzten Jahr so am meisten geprägt?
Ja, ich denke, die Kriege, nicht wahr, die medial sehr präsent sind. Einmal der Ukraine-Krieg und dann der Israel-Krieg, aber wenn wir jetzt mal den Ukraine-Krieg hernehmen, der läuft ja schon, glaube ich, seit 2 Jahren oder fast 2 Jahren. Mhm. Er jährt sich fast im Februar 2 Jahre. Mhm. Und es ist eigentlich unglaublich, wie viele Männer dort schon gestorben sind. Für was eigentlich, frage ich mich. Mhm. Für ein Stück Land.
Wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt, was mal so heißt oder so heißt. Aber die vielen Tragödien, die dahinter stecken, das viele Leid, das ist schon etwas Schlimmes eigentlich, was auf dieser Welt, speziell da Ukraine, Russland, passiert.
Mhm. Und es ist traurig zu sehen. Und wir sind ja auch alle irgendwie mit involviert in diesen Krieg.
Ja.
Und das ist egal, wo man hinhört. Also zumindest mir geht es so, man weiß gar nicht, auf was man sich verlassen soll. Sind die deutschen Medien richtig? Sind es die russischen oder die amerikanischen? Oder sind es vielleicht die aus dem Nahen Osten?
Das stimmt. Jeder berichtet aus seiner Seite, jeder ist total erfolgreich, mhm, ja, und die andere Seite macht immer Verluste und Niederlagen, aber ich glaube, so ist es nicht. Ne?
Und es war, glaube ich, immer so, ne? Also so Kriegspropaganda gab es schon immer in den Kriegen und gleichzeitig wird es immer auch so ein bisschen als Entschuldigung genommen, zumindest haben wir das im Jahr 2023 erlebt, genau. Es immer hieß, aufgrund des Konfliktes dort wird hier im Land alles anders, alles teurer und alles schlimmer, aber schuld sind die anderen.
Das stimmt. Und die Inflation ist ja auch hoch und so weiter. Mhm. Also man sieht ja, unserer Wirtschaft geht es nicht so gut. Das ist die Konsequenz, sagt man zumindest, man schiebt es darauf, vom Ukraine-Krieg. Mhm. Und das ist schade, ja.
Wir haben viele, viele Flüchtlinge, also viele Menschen haben dort wirklich ihre Heimat verloren, ihr Zuhause verloren.
Das stimmt.
Und das aufgrund von irgendwelchen politischen Entscheidungen, die sie oft gar nicht so mittragen.
Genau.
Das ist traurig, das zu sehen. Und genau. Es war auch nicht der einzige Konflikt dieses Jahr.
Gut, ja, jetzt Israel, nicht wahr?
Genau. Israel ist jetzt gerade, ich weiß, im Oktober, glaube ich, ging, glaube ich, dieser Erstschlag los.
Ja.
Kann man das so nennen? Diese Entführung war ja eigentlich ein terroristischer Überfall.
Genau.
Und der führte jetzt in einem sowieso schon völlig angespannten Gebiet jetzt zu einer nächsten Eskalationsstufe. Mhm. Jetzt sind Soldaten im Gazastreifen, die Zivilbevölkerung wird bedroht, Menschen haben Angst, versuchen zu fliehen, die Grenzen werden zugemacht.
Genau.
Es ist schlimm, das zu sehen, diese Bilder.
Interessant, wie da berichtet wird, und zwar, ich meine, es sind 1400 Israelis gestorben durch diesen schlimmen Anschlag, der übrigens am Sabbat begann. Sabbatmorgen haben sie die Juden überfallen. Interessant, nicht wahr? Wo die alle in die Synagoge gehen oder wie auch immer. Und dann wird berichtet natürlich auch jetzt über den Krieg in Gaza. Aber wie viele Tote dort allein schon unter der Zivilbevölkerung sind, wird so nebenbei nur erwähnt. Hm. Was für ein Aufschrei wäre es, wenn es die Juden wären? Also da wird auch mit zweierlei Maß gemessen. Ich meine, der Krieg ist so und so furchtbar, egal von welcher Seite. Und es ist tragisch zu sehen, wie die Menschlichkeit immer weniger oder immer mehr abnimmt, sage ich mal. Und es wird ja immer schlimmer, immer grausamer eigentlich. So empfinde ich das zumindest.
Geht mir genauso. Ich glaube, man hat sich an so viele Dinge einfach schon gewöhnt. Mhm. Denn es sind ja nicht die einzigen Konflikte, die wir haben. Also der Ukraine-Krieg und der Krieg im Gazastreifen gerade. Wenn ich denke an den jahrzehntelangen Krieg schon in Mexiko, der Drogenkrieg, der da herrscht, da guckt ja auch keine Kamera mehr drauf.
Genau. Wir haben ja eine Karte, glaube ich, wo wir mal sehen können, was weltweit los ist. Ich hatte letztens gelesen, dass über 300 Kriege weltweit aktiv sind. Das heißt, in manchen Ländern 2, 3, 4 Kriege an verschiedenen Fronten. Und wenn ich allein Afrika anschaue oder Asien, ist ja Wahnsinn. Alles diese dunkelroten Länder, haben aktive Kriege, schlimme Dinge, die da erlebt werden. Ob es jetzt Kongo ist, Myanmar, Kolumbien, die Sahelzone insgesamt. Ja, viele Kriege werden geführt.
Das ist, also es gab auch, ich hab mal einen Historiker gefragt, es gab scheinbar irgendwie kein Jahrzehnt ohne diese Kriege. Und ich glaube, wir haben uns mittlerweile schon dran gewöhnt, aber Das ist wirklich schlimm.
Ja, ja, ja.
Und so soll es natürlich nicht sein.
Genau.
Wenn man sich fragt über den Zustand der Welt, wie sie heutzutage ist, die Welt, dann gibt es da ein ganz spannendes Zitat von Ellen White. Er schreibt in den Fußspuren des großen Arztes, Seite 146. Ich kann das hier mal einblenden.
Ja.
Stan, würdest du das vorlesen?
Ich kann das vorlesen. Was ist der Zustand der Welt heutzutage, wird hier gefragt. Ist nicht der Glaube an die Bibel durch die höhere Kritik und Spekulationen heutigen Tages gerade so wirksam vernichtet, wie es durch die Überlieferung und Lehren der Schriftgelehrten in den Tagen Christi war? Haben nicht Geldgier, Ehrgeiz und Vergnügungssucht die Menschenherzen heute ebenso fest umschlungen wie damals? Wie wenige werden in der vorgeblich christlichen Welt selbst in den bekenntlichen Gemeinden Christi von christlichen Grundsätzen geleitet? In geschäftlichen, sozialen, häuslichen, ja selbst religiösen Kreisen, wie wenige machen da die Lehren Christi zur Richtschnur ihres täglichen Lebens? Ist es nicht so, das Recht ist zurückgewichen und Gerechtigkeit ferne getreten und Recht kann nicht einhergehen und wer vom Bösen weicht, der muss jedermanns Raub sein? Verbrechen greifen in so schrecklicher Weise um sich, dass nachdenkende, gottesfürchtige Männer aller Orten darüber aufs Äußerste bestürzt sind. Die menschliche Feder ist nicht imstande, die herrschende Verderbnis zu beschreiben. Jeder Tag bringt neue Offenbarungen politischer Kämpfe, Bestechungen und Betrug. Jeder Tagesbericht beschwert das Herz mit seiner langen Liste von Gewalttaten und Gesetzlosigkeit, von Gleichgültigkeit gegen menschliche Leiden und von roher, unmenschlicher Vernichtung menschlichen Lebens. Jeder Tag zeugt von der Zunahme des Wahnsinns, des Mordes und Selbstmordes. Wer kann noch zweifeln, dass satanische Kräfte mit vermehrter Tätigkeit unter den Menschen am Wirken sind, um den Verstand zu zerrütten und zu verwirren und den Körper zu beflecken und zu zerstören?
Sehr beeindruckendes Zitat. Ellen White macht hier deutlich, und ich glaube, das können wir so gut auf unsere Zeit heute anwenden, dass satanische Mächte dabei sind, die Menschheit zu zerrütteln, also sie kaputt zu machen.
Genau.
Und auf welche Art und Weise? Also Kriege werden geführt, es herrscht überall scheinbar Korruption, überall sind diese dunklen Strömungen in der Welt.
Ja.
Und wir sehen das heute. Also Es ist gerade auch in 2023 sehr deutlich, selbst mittlerweile, also selbst in einem Land wie Deutschland.
Genau, genau. Und wie es da steht, es ist eine Zunahme des Wahnsinns. Man fragt sich jeden Tag, ist das noch normal, was da passiert? Ja, man kann es kaum glauben manchmal. Aber es ist Realität und es zeugt eigentlich, wo wir stehen, nämlich am Ende der Tage.
Mhm. Und wir haben mittlerweile dieses geflügelte Wort, eine neue Normalität, nicht wahr?
Ja.
Also mittlerweile, man gewöhnt sich halt daran. Und das ist eigentlich traurig, ne? Also wir haben gerade über die Kriege gesprochen. Mhm. Und jetzt lesen wir dieses Zitat von Ellen White. Sie sagt, das muss so sein am Ende. Mhm. Und da erinnere ich mich an das Zitat von Jesus. Er hat auch in seiner Endzeitpredigt in Matthäus 24 davon gesprochen.
Stimmt.
Ich will es mal vorlesen in Matthäus 24 und dort die Verse 6 bis 8. Matthäus 24 und dort 6 bis 8. Da sagt Jesus, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Mhm. So sagt Jesus. Also er sagt, ihr werdet diese Kriege sehen am Ende. Also ihr werdet davon hören, Kriege und Kriegsgerüchte. Ellen White sagt, es wird Gewalttat geben und dieser Wahnsinn in der Welt. Genau. Und dann sagt Jesus hier aber auch noch, und das finde ich interessant, er knüpft das hier zusammen, er sagt, da werden auch Seuchen und Hungersnöte und Erdbeben geschehen. Mhm. Also er sagt sogar, da werden also Krankheiten sein und selbst die Natur spielt verrückt. Mhm. Also es gibt Naturkatastrophen. Mhm. Und dann sagt er aber, das ist der Anfang der Wehen. Also wenn ihr das seht, wisst ihr, das ist der Anfang vom Ende. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, wo wir heute stehen. Denn wir sehen genau diese Dinge. Wir haben gerade die Kriege gesehen, aber tatsächlich irgendwie, die Welt scheint auch ein bisschen zurückzuspielen im Bereich der ganzen Naturkatastrophen. Mhm. Denn wir merken, also statistisch, ja, es werden wohl mehr, aber die ganze Welt guckt da drauf, sieht das auch und sucht Lösungen. Und da kommen die ganzen Klimadebatten jetzt, auch 2023, mhm, wieder hoch, die wir schon in den letzten vielleicht 3-4 Jahren massiv hatten. Und das wird immer größer. Mittlerweile haben wir
Die 28.
28.
COP. Genau. Die in Dubai stattfand jetzt, nicht wahr?
Genau. Richtig. Also da treffen sich führende Menschen der verschiedenen Länder,
ja,
fast aller Länder übrigens, und überlegen, wie sie das Klima so beeinflussen können, dass die Welt möglichst wenig Katastrophen erlebt.
Es ist ja interessant, denn die Katastrophen finden ja tatsächlich statt. Als ich gerade herfuhr, war wieder eine Schlagzeile: verheerendes Erdbeben in China. Hm. So, ich habe noch gar nicht groß reingehört, aber da passiert tatsächlich immer wieder was. Und die Welt scheint in Aufruhr zu sein. Aber dass der Mensch mal darüber nachdenkt, wo kommt das her, das eher nicht, nicht wahr? Sondern sie wollen ja das Klima retten. Gott gibt es ja nicht, also müssen wir es retten. Und ja, da wird dann diese COP28 stattfinden oder hat stattgefunden. Und mit den weltweiten Führern und mit Ergebnissen. Und wir erwarten ja da keine guten Ergebnisse für die Zukunft.
Ja, wobei man dieses Jahr wirklich gespannt sein kann bei dieser COP28, bei dieser Klimakonferenz, weil sie wählen ja auch jedes Jahr sozusagen einen Vorsitzenden, einen Präsidenten,
ja,
der das alles sozusagen anführt. Und da war ja dieses Jahr, waren sie ja da recht bestürzt drüber, über den Herrn, das war der Sultan Ahmed Al-Jaber oder Al-Jaber, glaube ich. Er war der neue Präsident oder der diesjährige Präsident der Weltklimakonferenz. Und das hatte so ein bisschen so ein, man würde sagen, ein Geschmäckle. Denn er ist ja auch gleichzeitig, ist er der CEO der staatlichen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Also man würde hier vielleicht Lobbyismus vermuten. Also derjenige, der Chef der größten Ölgesellschaft dort ist, ist auch gleichzeitig jetzt der Vorsitzende der Weltklimakonferenz. Und da hatten viele da so ein bisschen Sorge. Wo geht das wohin, wo steuert das hin?
Und im Prinzip sollen die sich ja selbst abschaffen. Ne? Also fossile Energien sollen ja weg. Also Gas und Öl soll ja am liebsten gar nicht mehr benutzt werden oder kaum. Mhm. Also das wird interessant, was da rauskommt. Beziehungsweise es ist ja nicht viel rausgekommen eigentlich, wenn man es genau so nimmt.
Ist meistens so, ne? Oder zumindest nichts, was irgendwie so nach außen dringt.
Man hat zwar den Abschied von fossilen Energien vereinbart, aber wie genau die aussehen werden, das wird sich zeigen.
Es ist eigentlich traurig, dass man glaubt, dass das die Lösung ist für, ja, die Naturkatastrophen, ja, die Jesus vorhergesagt hat.
Ja.
Wir wissen ja, wenn der Heilige Geist sich zurückzieht, dann werden die Katastrophen überhand nehmen.
Genau.
Aber durch all unsere Einsparung von fossilen Energie werden wir den Heiligen Geist nicht zurückkriegen. Das hat was mit unserer Moral zu tun.
Genau. Interessant ist ja, dass die ganze Welt darin involviert ist, in dieser Klimahysterie fast, hm, und auch der Papst.
Ja, genau. Der Papst, er hat jetzt gerade wieder, also im Vorfeld von dieser COP28, mhm, hat er ein Schreiben rausgebracht.
Ja.
Das ist dieses Laudate Deum. Ja. Also eigentlich ist das sozusagen ein...
eine Fortsetzung von Laudato Si, oder?
Genau.
Ja.
Eine Fortsetzung oder sozusagen ein Auszug oder so eine Erklärung,
ja,
dazu.
Ja, ja, ja.
Also er macht da auf sich aufmerksam und er schreibt darin, dass er... dass es bekämpft werden muss, dass der Klimawandel geleugnet wird. Mhm. Also man will gegen Klimawandelleugner vorgehen. Also natürlich viel eleganter geschrieben, als ich es hier ausdrücke, mhm, aber das ist eigentlich so der Inhalt davon.
Ist ja interessant, die katholische Kirche reitet ja immer die aktuellen Themen, die sich durch die Welt jagen, Gender-Agenda oder Corona oder Klima, ist er immer dabei.
Ja, vom Papst, der macht viel auf sich aufmerksam, ja.
Der ist immer dabei.
Immer mehr, genau, absolut. Und es gerade dadurch, dass sozusagen jetzt auch ein religiöser Führer und führende Parteimitglieder aus aller Welt, also Politiker, zusammenkommen, gibt es auch immer mehr sozusagen Anschub für junge Menschen, sich auch terroristisch irgendwie zu verdingen.
Du meinst die Klimakleber?
Die Klimakleber zum Beispiel, ja. Die haben ja auch dieses Jahr massiv auf sich aufmerksam gemacht, als sie das Brandenburger Tor in Berlin beschädigt haben.
Das stimmt.
Und auch viele andere Dinge. Aber das sind, glaube ich, so Dinge, die sind mir zumindest 2023 wirklich hängen geblieben.
Mhm. Sie haben sich im Flughafen, glaube ich, auf dem Rollfeld festgeklebt.
In Hamburg.
In Hamburg auf Autobahnen und haben somit Staus verursacht und richtige Emissionen, würde ich sagen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Jedenfalls, also eigentlich wofür das Sinn? Also wir laufen in die Selbstjustiz.
Ja. Selbstvernichtung,
immer, ja. Genau, und immer mehr Menschen wollen da sozusagen die Justiz in die eigene Hand nehmen und sagen, das System funktioniert nicht mehr. Die Dinge sind gerade so gravierend, zumindest wird es von den Medien ja oft so dargestellt, dass die Dinge so elementar wichtig sind, dass jetzt mit Gewalt und mit Selbstjustiz vorgegangen werden muss.
Ja.
Und wirklich, die Welt wird wahnsinnig, hat Ellen White gesagt.
Ja.
Und wir merken es immer mehr. Tja, und jetzt, wo wir gerade bei wahnsinniger Welt sind, was in diesem Jahr auch sehr, sehr stark zugenommen hat, ist sozusagen den Menschen zu helfen, intelligente Entscheidungen zu treffen. Hast du mitgekriegt, was dieses Jahr wirklich so immer mehr gehypt wurde?
Ja, du meinst die künstliche Intelligenz. Ne?
Ja, ja, ja. Haben wir, selbst im AD-Studio haben wir es gemerkt. Die Mitarbeiter haben mir jemanden Streich gespielt und haben mich angerufen mit meiner eigenen Stimme. Ich habe das Telefon, hier ist Ronny. Hallo Ronny.
Ja, damit kann man ganz schön Leute, wie soll ich sagen,
foppen. Ja, in Misskredit bringen auch.
Absolut, absolut.
Hat Olaf Schröer davor mal gewarnt. Er sagt, wenn ich irgendwann mal im Fernsehen sein sollte und was sage, was ich sonst nicht sage, glaubt es nicht.
Also künstliche Intelligenz ist ja sehr spannend, was da auf uns zukommt, wie gefährlich das sein kann, wie profitabel oder gefährlich das sein kann. Aber da gibt es auch einen Kommentar, glaube ich, von der Tagesschau. Vielleicht können wir es mal einspielen.
Ja.
Beziehungsweise du hast ja noch was anderes davor.
Ich wollte da gerade...
Das Milliardengeschäft, ja.
Genau, ich wollte gerade darauf zu, dass man einfach mal sieht an dieser Grafik, wie sehr sozusagen der Umsatz der künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren zugenommen hat, beziehungsweise auch prognostiziert zunehmen wird. Also es ist so ein Geschäft, das läuft jetzt gerade an und wir merken es in 2023, ja, dass jetzt man auch sozusagen kostenfrei diese Dinge runterladen kann und damit arbeiten kann mit dieser künstlichen Intelligenz. Ja. Und die arbeiten schnell. Noch nicht ganz zuverlässig, aber schon sehr gut.
Mhm. Beängstigend gut.
Ne? Das vielleicht beängstigend gut. Das ist, glaube ich, auch genau das, wo du gerade drauf hinaus wolltest.
Ja, ja, ich meine, wofür das sind? Mhm. Du kannst ja damit nicht nur gute Dinge machen, du kannst ja damit auch vielleicht schlechte Dinge machen. Kriege führen oder Dinge herausbringen, jemanden in Misskredit bringen, sagtest du, Rufmord und andere Dinge. Da gibt es ja ein schönes Zitat von Menschen, die sich damit beschäftigen, Experten warnen vor Risiken. Ne? KI ist so gefährlich wie Pandemien oder Atomkrieg sogar, sagen sie. Also führende Experten warnen davor, die Risiken künstlicher Intelligenz zu unterschätzen. Sie bewerten die Gefahren durch KI ähnlich hoch wie bei Pandemien oder einem Atomkrieg. Also das muss man sich mal wirklich auf die Zunge zu gehen lassen. Und ich denke, da ist was dran.
Das ist interessant, oder? Also man hat schon Angst davor, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit vernichten könnte.
Ja.
Also man muss sie irgendwie in Zaum halten.
Ja.
Ich meine, das Gute ist, wird die Menschheit durch künstliche Intelligenz vernichtet?
Nein.
Was ein Glück.
Christus kommt vorher wieder. Aber wenn Christus das nicht tun würde, wer weiß. Ne?
Wer weiß, wo das hingehen würde. Weiß. Ich meine, ich glaube, wenn Gottes Geist nicht ständig die Menschen zurückhalten würde, also würden wir in Atomkrieg untergehen, wir würden irgendwelche Biowaffen machen, in irgendwelchen Pandemien untergehen, durch künstliche Intelligenz ausgerottet werden. Der Mensch hat, glaube ich, 1000 Wege, sich selbst umzubringen. Ellen White würde sagen, es ist Wahnsinn.
Mhm.
Aber noch ist der Geist Gottes da und zügelt.
Das stimmt.
Und hilft uns.
Das stimmt.
Und das, ja, es halt, was gerade passiert, also auch diese Kriege und diese Pandemien und diese ganzen, die Erdbeben, Naturkatastrophen, das fesselt die Menschen und sie sind darauf fokussiert. Also was passiert jetzt in der Welt? Wie wird es mit uns weitergehen? Wie wird es mit mir weitergehen? Kann ich mir nächstes Jahr mein Leben noch leisten?
Mhm.
Und was wir auch immer wieder gehört haben, auch übrigens in 2023, hat ja nicht aufgehört, immer die Vorwarnung und die Prognosen über Corona.
Ja.
Wie hast du Corona erlebt 2023? Hat es noch irgendwie eine Rolle gespielt in deinem Beruf, in deinem Alltag?
Also ich sehe eigentlich wenig in meinem Alltag, außer dass viele Firmen ausfallen oder die Fachkräfte ausfallen und sie trotzdem Corona haben und sie trotzdem krank werden und ausfallen. Und insofern ist es negativ für die Wirtschaft. Interessant, dass die geimpften Leute alle krank werden. Frage ich mich, warum werden die krank? Ja. Aber gut, es sind ja neue Mutationen da, kann sein. Aber eigentlich direkte Maßnahmen, die uns jetzt betreffen, sind nicht mehr präsent in Deutschland zumindest. Es wird davor gewarnt, aber es ist nicht mehr so in dem Alltag integriert.
Mhm. Wir können mal, ich habe es vom Deutschen Bundestag, will ich es mal zeigen. Es wurde hier versucht, sozusagen jetzt in 2023 ein Corona-Untersuchungsausschuss zu gründen. Das war jetzt im Parlament. Hat er versucht, im Bundestag sowas reinzubringen. Und man müsste ja eigentlich denken, na gut, dass es endlich mal aufgearbeitet wird. Also wer weiß, was da alles für Entscheidungen getroffen wird. Das wurde ja alles ganz schnell gemacht. Und da könnten ja auch, also können ja auch Kriminelle ihre Dinge mitmachen. Also korrupte Politiker zum Beispiel. Die könnten ja einfach, weil alles so schnell war, auch schlechte Dinge vorantreiben oder die sie persönlich bereichern, wo sie irgendwelche Vorteile haben. Und jetzt, wo das alles so nachlässt, wäre es ja an der Zeit, das aufzuarbeiten. Und das wurde dann vorgeschlagen. Und ich will es mal zeigen hier im Deutschen Bundestag mit der Überschrift hier Forderung nach Corona-Untersuchungsausschuss zurückgewiesen. Da heißt es, der Bundestag hat die Forderung der AfD-Fraktion zur Einsetzung des zweiten Untersuchungsausschusses der 20. Wahlperiode zurückgewiesen. Gegen den Antrag votierten am Mittwoch, das war am 19. April 2023, in namentlicher Abstimmung 577 Abgeordnete. Dafür waren 71 Parlamentarier. Also, das ist ganz, ganz, ganz seltsam, dass der Bundestag selber keine Aufarbeitung will.
Obwohl die Schäden sichtbar werden, wie du sagtest, machen sie die Augen zu. Aber es gibt Männer und Frauen, die stehen auf und sagen, Moment mal, da ist was passiert. Es gibt sehr gute Wissenschaftler, die da sagen, wir brauchen die Aufklärung, die Aufarbeitung und wir müssen die Verantwortlichkeiten herausarbeiten und sagen, was hat das gebracht? Das nächste Video wird es zeigen. Das ist der, kennst du den, Professor Dr. Hadic?
Sagt aus Österreich.
Ja. Aus Österreich. Der hat eine exzellente Rede gehalten vor nicht langer Zeit. Und einen Ausschnitt daraus sollten wir mal kurz zeigen. Ich appelliere jeden Zuschauer, das komplett anzuschauen. Es dauert um die 20 Minuten. Aber vielleicht können wir es mal abspielen. Zumindest tut er einen Appell ausdrücken zur Aufarbeitung der Corona-Krise. Und vielleicht können wir es kurz mal einspielen.
Ein paar Appelle vielleicht an die Leute, die draußen sitzen, die Leute, die im Moment noch im Mainstream gefangen sind, die Systemmedien unterhalten oder auch sich an diese Dinge halten und das unterstützen. Wir sitzen alle im selben Boot. Die Erfüllungsgehilfen als Steigbügelhalter und Wasserträger werden nach getaner Arbeit genauso gegängelt werden wie wir alle. Manche werden vielleicht sogar als Bauernopfer dem wütenden Mob ausgeliefert werden. Ohne Aufarbeitung inklusive fairer Prozesse wird es keine Befriedung und Versöhnung geben. Stattdessen ist Selbst- und Lynchjustiz aufgrund der sich zunehmend verschlechternden Wirtschaftssituation bis zum Bürgerkrieg hin zu befürchten. Der sogenannte Wertewesten ist fertig.
Interessant, ne? Das ist, man muss wissen, der Mann ist Arzt, Professor, Doktor Medizin. Und normalerweise hat er gesprochen gegen diese Corona-Maßnahmen, hat davor gewarnt, dass es eventuell gefährlich sein könnte, bestimmte Stoffe zu nehmen. Und jetzt plötzlich warnt er aber eigentlich vor was anderem. Jetzt warnt er davor, dass wenn Dinge nicht aufgearbeitet werden, dass wir in eine Korruptionsspirale reinlaufen. Und er geht ja sogar so weit bis zum Bürgerkrieg.
Ja, und er sagte, Wertewesten ist fertig, mehr oder weniger, so seine Aussage. Man hat es ja eigentlich vor Jahren nicht für möglich gehalten, dass der Westen, der sich so demokratisch und so offen quasi gibt, dass der in eine ähnliche, wie soll ich sagen, Regierungsform und Polemik verfällt, wie die anderen Länder, wo wir immer mit dem Finger gezeigt haben, schau mal, wie die im Osten in Russland oder in Afrika oder in Asien, wie die reden, wie die lügen, wie die agieren, oder China. Und jetzt tun wir es ja auch.
Ich verstehe auch die Gefahr. Also ich habe das in Italien gesehen. Also da wurde oft nichts gemacht. Es gab so mafiöse Strukturen und Strömungen. Und die haben halt verschiedene Ämter auch besetzt, die bis in die Politik rein. Und das waren ja nicht alle Politiker waren korrupt, aber es gab halt welche dazwischen. Und weil das aber, keiner hat sich getraut, das aufzuarbeiten. Also weil da keiner nachgegangen ist, sind diese Systeme immer mehr gewachsen. Bis die irgendwann alles zersetzt und durchsetzt hatten. Und dann dagegen vorzugehen, ist unglaublich schwer. Hat sich halt keiner mehr getraut. Und hattest du plötzlich eine völlig korrupte Regierung. Jetzt mittlerweile, in Italien versucht man jetzt gegen vorzugehen. Gab ja Massenverhaftungen auch in diesem Jahr. Aber das ist so eine Gefahr, in die wir hineinlaufen. Ne? Also wenn wir Unrecht nicht aufarbeiten, gerade in so einem Staatssystem, im Rechtsstaat, dann laufen wir in so eine Korruptionsspirale.
Und interessant ist, der dagegen vorgeht, der wird ja dann oft persönlich fertig gemacht. Also der wird erstmal denunziert und in, ne, nicht wahr, sein Ruf wird kaputt gemacht und was auch immer.
Und sein YouTube-Kanal gesperrt.
Oh, YouTube-Kanäle werden zum Beispiel gesperrt, genau, weil es falsches Wort gebraucht hat. Hm. Wer ist eigentlich so weit, oder wie soll ich sagen, wie kann es sein, dass irgendwo einer sitzt und der drückt auf den Knopf und sagt, du hast ein falsches Wort gesagt, ja, du darfst jetzt nicht mehr senden. Ja, mit welchem Recht?
Ja.
Mit welchem Recht?
Das ist traurig, ne? Und sowas mittlerweile auch in Deutschland.
Ja.
Also muss ja vorsichtig sein heute, was man sagt. Das war jahrelang nicht so. Da hattest du freie Meinungsäußerung, hattest auch gewisse Pressefreiheit.
Ja.
Das ist alles Geschichte bei uns im Land.
Ja.
Und es ist halt gefährlich für uns. Also, weil umso korrupter das Land wird oder umso schlechter das Land wird, auch moralisch, umso gefährlicher auch für uns, die wir als Christen in diesem Land leben. Mhm.
Deswegen ist es so wichtig übrigens, dass wir nicht nur Medien schauen, sondern dass wir auch das hier haben, die Bibel, das Wort Gottes, Bücher, physische Bücher, in denen wir nachschauen können, was ist noch die Wahrheit. Denn eines Tages wirst du dem Bild und dem Ton, den du siehst, nicht mehr vertrauen können. Ist es richtig, ist es wahr oder ist es Fake News?
Mhm.
Aber die Bibel hat keine Fake News. Die Bibel berichtet ja auch hier von Matthäus 24, 8 bis 14 über diese Zeit. Vielleicht können wir das mal zusammen lesen. Matthäus 24, 8 bis 14. Mhm. Da heißt es, dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.
Das ist, glaube ich, ein großes Wort, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt.
Ja, und das spürt man heute, das sieht man heute, dass das Recht nicht mehr geübt wird. Selbst im Gerichtssaal bekommst du kein Recht mehr.
Das ist mir schon in den letzten Jahren aufgefallen, das war jetzt kein besonderes Thema für 2023, aber hier auch. Aber gerade in der Zeit der Corona-Gesetze, da hat man das gesehen, dass sogar Richter vorsichtig waren, was können sie noch sagen. Also eigentlich völlig unüblich.
Genau.
Das stimmt, also die Gesetzlosigkeit nimmt Überhand und die Gefahr, sagt Jesus, ist, dass die Liebe in vielen erkalten wird.
Mhm.
Das sehe ich ja auch. Also wir konzentrieren uns auf die Dinge in der Welt und sehen die ganze Bosheit und all das Schlimme. Und umso mehr fokussieren wir uns darauf, umso Hass kommt in uns auf.
Mhm.
Also wir denken, dem muss Einhalt geboten werden, mit allen Mitteln.
Ja.
Aber so war Jesus nicht.
Genau.
Jesus hat versucht, diese Menschen auch noch zu retten, selbst die da in dieser Korruptionsspirale gefangen waren.
Ja. Ja, es wird ja täglich Schlechtes den Menschen durch die Medien beigebracht. Und Schlechtes erzeugt schlechte Stimmung, wie du sagst. Und wo ist denn das Gute? Wo ist denn der Balsam von Gilead, wo wir sagen können, ach Herr, ist es gut. Und ich denke, wir müssen uns diese Balance erhalten. Wir sehen zwar, was in der Welt ist, wir beobachten es, aber wir dürfen uns täglich mit dem Wort Gottes füllen und uns erfreuen an der Beziehung zu Christus.
Mhm.
Und in unseren Familien, in unseren Gemeinden, unseren Geschwistern, Freunden. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir diesen Bereich nicht verlieren.
Mhm.
Sonst könntest du so traurig werden, wenn du nur die Welt anschaust.
Mhm. Ich denke auch, die Bibel sagt ja, also das Auge ist das Licht des Leibes.
Mhm.
Wenn das Licht, das hineinkommt, Finsternis ist, wie finster wird es im Herzen sein?
Das stimmt.
Das ist, glaube ich, das ist genau das. Also gerade da Familien, Gemeinden, das ist das Wort Gottes, wirklich das Licht in Jesus zu finden, das Licht der Welt, damit es hell wird in dem Herzen selbst in einer dunklen Zeit. Denn wir sollen ja ein Licht in dieser Welt sein.
Genau. Genau.
Und es sind ja, Gott sei Dank, viele Christen in der Welt, die ihr Licht in die Welt hinaustragen wollen. Und da erinnere ich mich an das Jahr, ich glaube Jahresmitte war das, da war hier bei uns in Nürnberg, wir sind ja gar nicht weit weg hier in unseren Studios, da war der große Kirchentag, der evangelische Kirchentag, der 38. war es. Und in diesem 38. Kirchentag, da sind, ich weiß gar nicht, weißt du, wie viele Christen da zusammengekommen sind?
Also was ich so weiß, zwischen 80.000 und 100.000 Menschen sind als Gäste gekommen und haben hier in Nürnberg an verschiedenen Orten, vom Messezentrum bis in die Innenstadt am Hauptmarkt und überall sonstiges, verschiedene Feiern gehabt. Und so fand der evangelische, protestantische Kirchentag statt.
Mhm. Das war ja unter dem Motto, jetzt ist die Zeit. Mhm. Und ich erinnere mich, dass auch wir von Amazing Discoveries auch eingeladen hatten, die Menschen zu einer Kurzevangelisation.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht, wer da alles noch dabei war. Das war, Olaf Schröer war dabei.
Olaf Schröer war dabei, du warst dabei und unsere zwei Prediger, örtlichen Prediger.
Ach, richtig, genau. Mhm. Die Ortsprediger von der Gemeinde hier
in Nürnberg. Genau. Und es kamen auch Gäste. Es kamen relativ wenige, weil wir außerhalb der Innenstadt waren, leider. Aber ganz interessant, es kamen Menschen, die über das Wort TV aus Norddeutschland über uns wussten. Und als sie uns sahen und die Einladung in die Hand bekamen, es sind zwei Schwestern, kamen sie zu uns in die Gemeinde und waren ganz begeistert. War das erste Mal in der Adventgemeinde.
Ich habe sogar eine Dame kennengelernt, die kam aus China, hat Germanistik studiert und hat Deutsch gelernt aufgrund von den Sendungen Eisberg voraus, die hat sich in China angehört.
So. Wunderbar.
Also hat mich gefreut, ja.
Wunderbar, wie Gott das macht, ja.
Das glaube ich. Also es war ja übrigens bei dem Kirchentag selber, waren ja einige wirklich schöne Ereignisse, auch, also waren auch gute Prediger und gute Predigten dort zu hören. Aber es gab ja auch wohl so die ein oder anderen Fauxpas, könnte man sagen. Vielleicht erinnerst du dich an die Abschlussrede. Ich kann das hier mal zeigen, vielleicht erinnerst du dich. Ich zitiere das hier mal hier aus der Journalie hier Zeitzeichen. Da heißt es, und ich lese den unteren Absatz hier, Gott ist quer. Die drei Worte, sie fielen während der Abschlusspredigt des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages auf dem Nürnberger Hauptmarkt. Unter großem Jubel aus der Gottesdienstgemeinde vor Ort rief der Prediger Quinten Cäsar, jetzt ist die Zeit zu sagen, Gott ist quer.
Ja, das ist unglaublich. Ja, unglaublich frech, so eine Lüge da zu behaupten. Es ist eigentlich sehr enttäuschend, dass ein Protestant so eine Aussage überhaupt macht.
Das ist ja bei vielen Gottesdienstbesuchern wirklich also schlecht aufgestoßen. Also,
oh ja.
Diese Aussage dazu. Und ich meine, ich war ja dankbar dafür, dass es den Menschen aufgefallen ist, dass hier was nicht stimmt. Ist ja heute in der heutigen Gesellschaft kann man ja fast, also solche Sachen, man kann ja alles im Bereich so Unzucht und so behaupten. Aber da haben wir viele Christen gesagt und auch viele Besucher, das geht nicht. Also genau. Solche Behauptungen aufzustellen.
Also wir hatten übrigens beim Kirchentag sehr gute Gespräche. Da gab es eine ganze Missionsgruppe von fast 50 Menschen aus ganz Deutschland. Die kamen nach Nürnberg und wir sind in die Stadt gegangen und dort wurden Bücher verteilt, Gespräche geführt, viele gute Erfahrungen wurden gemacht. Viele Menschen sind eigentlich auf der Suche nach dem wirklichen Wort Gottes. Und oft haben sie es am Kirchentag nicht gehört, sondern irgendwelche Anspiele und irgendwelche, was weiß ich.
Ja, sogar politische Reden.
Politische Reden, genau. Mhm. Und Theaterspiele und solche Sachen. Aber wo ist die klare Botschaft? Mhm. Wo ist die Botschaft, die die Menschenherzen erreicht? Das ist das, was hätte dort gesagt werden müssen. Aber gut, in unserer Gemeinde haben wir es gemacht. Und wie gesagt, wir haben viele Bücher verteilt. Und viele Menschen haben es mitgenommen. Und ich denke, der Samen wird mal aufgehen.
Mhm. Und ich habe auch mit vielen Menschen konnte ich sprechen, also die wirklich sagen, sie sind traurig über den Weg, den ihre Gemeinde gerade geht, unabhängig aus welcher protestantischen oder auch anderen Richtung sie kommen, weil es immer mehr so verweltlicht, verwässert die Botschaft.
Genau.
Hat euch jetzt vor kurzem, jetzt am 18. Dezember diesen Jahres, also wirklich am Jahresende, jetzt ich daran, dass der Papst auf sie aufmerksam gemacht hat, römisch-katholische Kirche, der Papst hat die Homo-Ehe zum Segnen oder segensbar erklärt, so müsste man sagen. Ist ja immer noch nicht erlaubt in der katholischen Kirche, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Aber jetzt hat er gesagt, naja, man kann nur so einen Segen drüber sprechen.
Ja, es ist eigentlich Wahnsinn. Aber das ist so wie in der katholischen Kirche, wie wir gesagt haben. Sie folgen dem Trend der Welt, um sich beliebt zu machen und um sich da einzuschmeicheln. Aber das Traurige ist ja auch, dass in unserer Gemeinde ja auch solche Vorfälle da sind. Ich erinnere an die Aussagen dieses, recht provozierenden und fast pubertär auftretenden Pastors in der Hansa-Vereinigung, der gesagt hat, ich bin quer, ich trinke Alkohol und hin und da und bin halt so, wie ich bin und das gehört dazu. Also ich weiß gar nicht, ob der sich noch Pastor nennen dürfte, aber in meinen Augen nicht.
Das Ja, das war eine Riesenfrage, ne? Also was du da ansprichst. Das war ja tatsächlich, da wurde ja offen in der Adventgemeinde, das macht ja auch vor der Adventgemeinde jetzt mittlerweile nicht halt, ja. Da wurde offen Unzucht propagiert. Also die Gemeindeglieder und auch sozusagen, was man so im Umfeld hört, die waren ja alle doch recht bestürzt darüber, was da passiert ist. Aber die Division selber hat sich gemeldet und hat gesagt, das geht nicht. Dem Pastor gehören die Credentials entzogen, also wie sagt man, die Beglaubigung entzogen. Also er soll sozusagen erklären, auf welcher Seite er steht. Also steht er zu den Grundsätzen der Bibel oder eben nicht.
Ja. Aber es gab keine Konsequenzen bis jetzt, offensichtlich. Mhm. Und wie sagte ein anderer Vorsteher, das muss man aushalten. Ich denke, öffentliche Sünde muss öffentlich gerügt werden und muss umgehend gehandelt werden. Und wer nicht so handelt, der vertritt nicht die Gemeinde, der vertritt seine Meinung oder er vertritt sogar die Sünde. Mhm.
Und ich glaube, also, Fehler machen kann man mal im Leben. Und es gibt Menschen, die fallen im Leben. Ja. Aber man sollte nicht deswegen Sünde gutheißen. Also Sünde bleibt immer noch Sünde. Und also Unzucht ist immer noch Unzucht. Ja. Man sollte diesen Menschen helfen. Ja. Und ich glaube, dass die Gemeinde auch wirklich offen für diesen Menschen zu helfen. Erinnerst du dich an die gute Predigt von Pastor Mark Finley?
Oh ja, oh ja.
Vielleicht können wir da mal so einen Link reinstellen, dass man, also die ist ein bisschen länger, die können wir jetzt hier nicht zeigen, aber wir hatten mal bei so einer Eisberg-Voraussendung, da hatten wir das, mal so, das war so ein Special in diesem Jahr, da hatten wir mal seine Predigt mit reingesetzt, also einfach die so gut war, und das war genau die Antwort eigentlich auf die auf diese Bücher, die, können wir die auch mal zeigen? Dieses Buch und die Zeitschrift, genau. Adventisten heute, kam im September raus, gerade zu dem Thema LGBTQ+. Und dieses Buch Quergedacht, das ja auch für viel, also Unverständnis gesorgt hat unter der Gemeinde, also innerhalb der Gemeinde.
Ja, und da gab es ja sogar ein Symposium zu diesem Thema. Ich weiß gar nicht, dass es so schwer zu verstehen ist, dass man ein Symposium braucht. Was denkst du?
das hat mich auch gewundert. Ich meine, ich war dankbar dafür. Ich weiß, also auch, ich glaube, war Martin Pröbstl da? Ich glaube, einige, also gute Sprecher waren wohl auch da. Ich weiß wenig von diesem Symposium oder von diesem Treffen. Ja. Ich weiß, von einigen, die da gewesen sind. Viele waren nicht so begeistert. Und es war halt echt die Frage, brauchen wir das? Oder ist das eher diese Idee, lass uns mal einen Dialog führen, so lange, bis es akzeptiert werden kann?
Genau. Und die Bibel ist ja da eigentlich sehr klar. Ja, da braucht man kein Symposium in meinen Augen. Aber gut, Verständnis ja für die Menschen. Ja, natürlich. Da geht es ja auch immer um das Mitmenschliche. Jeder Sünder, wir alle brauchen uns einander. Das ist keine Frage, aber rein von der Sache her ist die Bibel sehr eindeutig, wenn sie über Unzucht oder Homosexualität spricht. Sie lehnt es nämlich ab.
Genau. Also die Sünde wird dadurch nicht besser, nur weil sie einen armen Menschen befällt.
Genau. Genau. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir besser sind, weil wir vielleicht andere Sünden haben, aber die Sünde muss auch so benannt werden können.
Genau, es muss also klar sein, das Wort Gottes ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert.
Genau.
Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung.
Genau, genau. Aber du, Ronny, wir hatten auch so viel Positives in dem Jahr. Also von der Gemeinde her haben wir es gesagt, es waren ein paar nicht so gute Dinge, aber es waren auch positive Dinge. Ich erinnere mich an das Josua-Camp, aber da warst du, glaube ich.
Stimmt, also auf dem Josua-Camp, da bin ich gewesen, im Sommer war das dieses Jahr. Josua-Camp ist ja jedes Jahr irgendwie so eins der Highlights im Jahr, wo man sich darauf freut. Gerade auch ganz oft am Michelsberg trifft man sich, also ganz oft traditionell mittlerweile. Und das ist also interessante Sprecher, interessante Zeit zusammen. Das ist mitten in Baden-Württemberg findet das statt.
Ja.
Und es ist wirklich also sehr motivierend und aufbauend. Und ich war froh, dass ich dieses Jahr auch wieder da sein konnte. Mhm. Und ich habe auch viele Menschen getroffen, also aus der ganzen Republik und sogar von außerhalb, aus dem deutschsprachigen Raum und selbst darüber hinaus, die das Josua-Camp besucht haben.
Sehr schön.
Und auch da waren wir beide. Dieses Jahr war auch das ASI-Treffen wieder, das ist ja unser großes Familientreffen eigentlich.
Das stimmt, die Missionswerke, ne? der Dachverband, ASI-Dachverband, das war eigentlich auch fantastisch. Das war ja hier bei uns in Nürnberg, in Puschendorf, da gab es ja am Sabbat ja, über 800, 900 fast Besucher. Und es war wirklich ein sehr segensreiches Event von Mittwochabend bis Sonntag mit Sprechern, verschiedenen Sprechern, unter anderem dich als Hauptsprecher, Nicola Taubert, Barbara O'Neill war auch da und noch andere Workshop-Sprecher. Eugen Hartwig als Pastor und Präsident der Freikirche in Baden-Württemberg.
Mit einer ganz tollen Predigt.
Ja. Mit einer fantastischen Predigt. Und Amazing Discoveries hat ja sowohl Josua Camp Meeting als auch ASI-Tagung aufgenommen. Und man kann es ja im Internet immer noch auf YouTube oder in der Mediathek sehen. Mhm. Sehr, sehr gut, sehr empfehlenswert.
Ja, das ist schön, dass gerade in Zeiten wie diesen, also wo immer mehr Chaos entsteht in der Welt, sich diese, also auf diesen Tagungen so viele Menschen einfinden, die wirklich treu im Wort Gottes stehen. Und sogar Besucher kamen dazu, also sogar Gäste haben sich angemeldet, also die gar nicht zur Gemeinde gehörten, die einfach dabei sein wollten, die Atmosphäre genossen haben, die Predigten genossen haben. Das war schön. Also es gründen sich auch immer mehr so kleine Gruppen, Missionsgruppen. Überall, also die sprießen aus dem Boden.
Ja.
Der Heilige Geist, der also begießt die Saat und hier und da poppen die auf.
Ja. Man kann fast sagen, wir haben so zwei Tendenzen in der Gemeinde. Nicht wahr? Das eine ist ein bisschen negativ. Wir haben es ja vorhin besprochen mit Quer und all diese Dinge. Diese Rebellion nimmt etwas zu. Aber auf der anderen Seite auch positive Geschwister, die aufstehen, aufwachen und sagen, wir wollen was tun für den Herrn. Und das ist wichtig. Und dafür steht auch Amazing Discoveries. Wir wollen was tun für den Herrn und wollen die Wahrheit, die Botschaft den Menschen bringen, dass sie Mut bekommen und dass sie wieder Freude bekommen zum Leben und dass sie eine Zukunft haben.
Und wir haben ja eine Botschaft weiterzugeben, nicht wahr? Absolut. Das ist doch unsere Mission, die dreifache Engelsbotschaft in die Welt zu posaunen.
Genau. In diesen Zeiten brauchen wir auch gute Botschaften und Ermutigung.
Wir können mal einen Bibelvers dazu lesen. In Sacharja 4, Vers 6. Weißt du, manchmal, wir trauen uns auf eigene Kraft und freuen uns darauf, dass wir irgendwie vielleicht Ideen haben, was wir noch so machen können und wo wir noch irgendwie noch ansetzen können. Aber in Sacharja Kapitel 4 und dort in Vers 6, das ist ein sehr ermutigendes Wort, wie ich finde. Da heißt es, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscher an. Also es ist, wir denken mal, so gehören viele menschliche Überlegungen, was man alles machen kann, wie man strategisch noch gut vorgehen kann, wie man noch da Menschen erreichen kann. Aber eigentlich, wir können säen und es ist eigentlich die Aufgabe des Geistes Gottes. Und der kann natürlich so viel, also unendlich machtvoller wirken als wir. Und er tut's. Und das ist halt total schön zu sehen. Manchmal denkt man, man säet immer, man sieht die Ernte nicht. Aber der Geist Gottes macht es. Und so gehen wir auch gerade voran. Also man merkt wirklich, der Geist Gottes, der wirkt an so vielen Orten auch gleichzeitig, auch in der Republik, also in ganz Deutschland und das auch weltweit.
Wir sind ja dankbar, dass Gott, Jesus Christus, der Chef ist und nicht irgendeine Person, nicht wahr?
Stimmt, ja.
Also wir haben ja einen Rückblick über Krisen und über Klima und über Kirche, sage ich jetzt einmal. Aber was passiert bei Amazing Discoveries? Wir hatten ja dieses Jahr ein sehr intensives Jahr, würde ich sagen. Und wir hatten verschiedene ganz tolle Ereignisse und Vorträge und Seminare. Aber fangen wir mal bei dir an, Ronny. Du bist ja viel unterwegs. Du bereist eine Gemeinde nach der anderen, ein Land nach dem anderen. Vielleicht kannst du uns berichten, was in 2023 so die Highlights waren in diesem Jahr für dich.
Boah, Highlights gab es, glaube ich, ganz viele. Und ich muss ja selber gestehen, ich sehe ja viele Dinge auch nur sozusagen auf das Wort TV, weil ich selten hier im Studio bin. Also immer wenn ich mal da bin, dann freue ich mich, euch und meine Kollegen hier zu sehen. Aber ich bin halt viel unterwegs. Und tatsächlich, ich habe verschiedene Länder bereist. Also ich denke jetzt in Italien war ich, in Holland, in der Schweiz, in Tschechien immer wieder. Natürlich an vielen Orten in Deutschland, viele Städte, viele Bundesländer bereist. Was immer so irgendwie so ein besonderes Highlight für mich ist immer Tschechien. Tschechien bin ich total gerne. Die haben da so eine, so wirklich so eine Erweckung, also im Land.
Ist es nicht wegen den Karlsbader Oblaten?
Doch, das wollte ich sagen. Das ist wirklich schön, da zu sehen. Die Menschen, die verteilen da Einladungen wie wir hier, aber die Gemeinden sind voll. Und ich habe so viele Gäste, die ich da kennenlerne, die kennen uns schon. Also die übersetzen oft unsere Predigten ins Tschechische. Es gibt ja auch so ein AD-Chapter dort, also in Tschechien. Die machen da auch eine gute Arbeit. Und daher kennen die uns. Und es ist total schön, das zu sehen. Also wenn die Menschen da zusammenkommen.
Ich habe gehört, dass deine Videos teilweise viele Klicks haben.
Ja, 200.000. Das ist wirklich gewaltig.
Schön.
Das ist herrlich. Wenn ich einen Monat mal da bin und dann bin ich ein paar Monate weg und dann komme ich wieder und dann sehe ich, dass Menschen getauft wurden, die beim letzten Mal das erste Mal da waren.
Wunderbar.
Und echt großartig. Sie haben wirklich eine Entscheidung für ihr ewiges Leben getroffen. Und das kann ich überall immer so wieder sehen. Ich habe also schöne Erfahrungen gemacht, auch in der Schweiz war sehr bemerkenswert, wurde ich eingeladen von ganz, ganz lieben Geschwistern. Das ist, die nennen sich fahrendes Volk, so mit großen Wohnwagen, also super schöne, nette Atmosphäre. Und mir sehr viel Freude gemacht, dort zu sprechen, aber auch in vielen anderen Gemeinden, also auch in Deutschland oder auch in Italien, wo man wirklich sieht, da sind Menschen offen für Gottes Wort. Und es wird nicht weniger, es wird immer mehr.
Ja. Interessant, dass viele außerhalb der Gemeinde auch Menschen aufstehen und sehen, da ist was los in der Welt und sie wollen verstehen, was los ist. Mhm. Sie verstehen den Zusammenhang nicht, den wir verstehen dürfen, aufgrund vielleicht Bücher wie vom großen Kampf oder vom Schatten zum Licht, jetzt heißt es ja, oder natürlich der Bibel, die uns so den großen Rahmen gibt. Der fehlt den Menschen da draußen, aber sie verstehen, da ist eine Krise, sie wollen die Ursache wissen, sie wollen das verstehen. Ja. Und das ist unsere wunderbare Chance eigentlich.
Das ist, also ist es wirklich, ist es, und es ist wunderschön, dass wir das weitergeben dürfen. Das ist also für mich eine große Ehre und eine große Freude als Evangelist. Und ich merke auch, wir arbeiten mit den Pastoren zusammen, aber jetzt werden auch immer mehr Gemeindeglieder von sich aus aktiv. Also die vom Heiligen Geist motiviert anfangen jetzt plötzlich Missionsarbeit zu machen und fragen, können wir nicht da eine Evangelisation stattfinden lassen? Können wir nicht da noch was, irgendwie einen Lehrgang machen? Oder das ist wunderschön. Das ist
schön, schön. Du hast mir auch erzählt von Pastoren, die am Anfang etwas zurückhaltend waren und die Gemeinde hatte ich eingeladen. Und dann, als er teilnahm, als er die Botschaft hörte, wurden sie immer offener und am Schluss waren sie offen und begeistert.
Da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar für. Also ich freue mich über solche Sachen,
ja.
Weil natürlich, also als Pastor bist du ja ein Hirte der Gemeinde. Und du musst dir erstmal vorsichtig sein, wer kommt da, wer spricht da. Und das muss ja erstmal geprüft werden. Ich verstehe das total, wenn ein Pastor erstmal sagt, Moment, da sind wir vorsichtig. Und dann habe ich mich aber gefreut, wenn die Pastoren dann mit drin sitzen und sich die Botschaft anhören und hinterher sagen können, das ist genau unsere Botschaft. Und man dann nochmal eingeladen wird, man zusammenarbeitet, das ist wirklich schön.
Also wir sind so dankbar für deine Dienste. Wenn ich mich entsinne, hast du gesagt, du hast in über 40 Gemeinden und Orten in diesem Jahr 23 und hast dort gedient. Und also wir sind sehr dankbar, dass du das tust. Und wer dich haben möchte, da ist jede Gemeinde auch eingeladen, dich anzuschreiben oder Amazing Discoveries anzuschreiben, die leitest dann weiter. Und du organisierst dir deinen Jahreskalender selbst. Und es ist wichtig, dass die Ermutigung gegeben wird in Gemeinden und die Botschaft und das Evangelium. Denn überall gibt es Menschen, die hungern nach der Wahrheit. Und davon spricht, glaube ich, auch ein Zitat. In den Fußspuren des großen Arztes, 147, da heißt es, während die Welt mit diesen Übeln erfüllt ist, wird das Evangelium nur zu oft in einer so gleichgültigen Weise vorgeführt, dass es nur wenig Eindruck auf das Gewissen und Leben der Menschen macht. Überall sind Herzen, die nach etwas verlangen, was sie nicht besitzen. Sie verlangen nach einer Kraft, welche ihnen Herrschaft über die Sünde verleiht, nach einer Kraft, die sie von den Banden des Bösen befreit, nach einer Kraft, welche Gesundheit, Leben und Frieden verleiht. Viele, die einst die Kraft des Wortes Gottes erkannten, haben sich da aufgehalten, wo man Gott nicht kennt, und sie verlangen nach der göttlichen Gegenwart. Die Welt bedarf heute, was sie vor 1900 Jahren bedürfte: eine Offenbarung Christi. Es ist ein großes Reformationswerk erforderlich, und nur durch die Gnade Christi kann das Werk der Wiederherstellung nach Leib, Seele und Geist ausgeführt werden.
Ja, das ist wirklich unsere Botschaft. Ne? Also die Menschen, die hungern danach, und viele wissen das nicht mal. Aber wenn sie die Botschaft hören, wissen sie, da habe ich ein Verlangen nach in meinem Herzen. Und wir können das Evangelium in der Einfachheit, so wie es ist, weitergeben. Also man braucht da nicht irgendwie groß noch irgendwie was ganz Tolles einfallen lassen. Das Evangelium selbst ist eine Kraft. Wenn man eine Möglichkeit findet, mit dem Evangelium, so wie es ist, an die Menschenherzen ranzukommen, genau, dann wirkt das Evangelium selbst.
Genau. Also, wenn wir weiterschauen, wir hatten also Josua Camp Meeting, wir hatten Asi, wir hatten Barbara O'Neill hier.
Ja, Barbara O'Neill, die gehört ja mittlerweile so gut wie zu uns. Also, die geht ja bei euch ein und aus, die wohnt ja schon bei euch.
Ja, teilweise, ja.
Ich freue mich immer, sie zu sehen. Ich habe auch in diesem Jahr, weißt du, natürlich die Aufnahmen gemacht mit ihr. Und mit der Barbara ist immer spannend, sich mit ihr zu unterhalten.
Ja. Also, eine fähige, wirklich begabte Frau. Interessant, sie musste durch eine Krise gehen in Australien, um hinauszugehen in die Welt, und sie ist mittlerweile weltweit sehr begehrt, sehr gefragt. Und da, wo sie ist, wow, das sind die Hallen voll. In Irland 500 Leute, in Dublin, die meisten Katholiken kamen da rein und hatten sie mit Standing Ovation gefeiert. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Und selbst bei uns auch in Deutschland, da wo sie auftritt, sind die Säle voll. Viele Gäste kommen und sind sehr interessiert an der Gesundheitsbotschaft. Mhm. Und sie fasst sie so schön zusammen. Ich glaube, in einem ihrer Videos, vielleicht können wir das mal kurz zeigen, am Anfang fasst sie es so zusammen, warum und wie sie das sieht mit der Gesundheit. Mhm. Können wir das mal einspielen?
Ich danke Gott, dass wir in einem Körper leben, der die Fähigkeit hat, sich selbst zu heilen. Und er wird sich selbst heilen, wenn wir ihm die richtigen Bedingungen geben. Denn ich weiß, dass diese Bedingungen entscheidend dafür sind, dass wir mit all den kleinen Dingen, die in unserem Körper passieren, umgehen können.
Die Barbara hat jetzt so eine einfache, liebevolle Art und Weise, diese Botschaft weiterzugeben, dass die Menschen es auch verstehen können. Und an ihr sieht man auch, sie meint das ehrlich. Also das, was sie da sagt, das lebt sie auch. Und es funktioniert.
Ja, und weißt du was? Gesundheit ist eigentlich etwas ganz Einfaches. Nichts Kompliziertes. Es gibt ja diese 8 Ärzte, die kennen wir ja alle. Und sie stellt es wunderbar dar. Und man kann ja die Videos bei uns sehen. Man kann ja auf dem Stick sich die besorgen, auch die noch nicht veröffentlicht worden sind. Und man kann noch, ja, vielleicht spielen wir es mal ein, Ihr Buch kaufen. Der Körper heilt sich selbst. Da hatten wir ein halbes Jahr dran übersetzt. Verschiedene Übersetzer waren dran und Korrekteure. Ein fantastisches Buch, ein Renner, der sehr viel und gut verkauft wird. Und wer Englisch versteht, dem würde ich raten, das Buch The Assassination of Barbara O'Neill zu kaufen. Also die Vernichtung von Barbara O'Neill oder die Hinrichtung. Da geht es darum, das ist die Geschichte, die ihr Mann geschrieben hat über die Barbara, wie es dazu kam, dass das australische Gesundheitsamt oder die Gesundheitsbehörde sie quasi verboten hat. Und das ist hochspannend zu lesen. Interessant ist, es gibt keine Opfer, es gibt keine klare Gegenanschuldigung gegen sie, irgendwelche hypothetischen Dinge. Und man vermutet, dahinter steckt der Pharmakomplex, der das nicht will, dass hier Menschen natürlich gesund werden. Sie wollen ihre Tabletten, Pillen und so weiter verkaufen und ihre Macht ausspielen und die Menschen in Unwissenheit lassen. Und das ist eigentlich dramatisch. Ich hätte nie gedacht, dass wir wegen der Gesundheitsarbeit hier sich mit Behörden rumschlagen müssen. Hätte ich nicht für möglich gehalten.
Mhm. Ich glaube auch, also Christus hat mal gesagt, dass der Teufel ein Menschenmörder von Anfang an ist. Mhm. Und ich glaube, der Teufel muss das furchtbar finden, wenn erfolgreich Menschen geheilt werden. Denn Christus selber ist umhergezogen, hat die Menschen geheilt, mit einfachen Mitteln. Er hat Anweisungen gegeben und er hat natürlich auch wirklich also mit göttlicher Macht sie geheilt. Aber so also einfache Dinge, also er hat ein einfaches Leben vorgelebt.
Genau.
Und das ist, glaube ich, was Barbara auch predigt und was sie gerne den Menschen weitergeben möchte und das sehr erfolgreich. Sie hilft vielen Menschen in ihrem Misty Mountains Retreat. Aber von dem auch Ellen White schon immer gesagt hat, also das sind gerade Dinge, die in den letzten Tagen für uns wichtig sind.
Ja, und sie sind so einfach. Ein Zitat hier auch in den Fußspuren des großen Arztes, übrigens ein fantastisches Buch, das sollte sich jeder besorgen. Da heißt es hier, reine Luft, Sonnenschein, Mäßigkeit, Ruhe, Bewegung, richtige Diät, die Anwendung von Wasser, Vertrauen in die göttliche Kraft. Dies sind die wahren Heilmittel. Ein jeder sollte die Heilkräfte der Natur kennen und wissen, wie sie anzuwenden sind. Es ist wesentlich, die Grundsätze zu verstehen, welche die Krankenbehandlung einschließt. Und ebenso eine praktische Ausbildung zu besitzen, welche befähigt, diese Kenntnis zu verwenden. Die Benutzung natürlicher Heilmittel erfordert eine Menge Sorgfalt und Mühe, welche viele nicht anwenden mögen. Im Heilen und Aufbauen verfährt die Natur allmählich und scheint dem Ungeduldigen langsam. Das Aufgeben schädlicher Befriedigungen erfordert Opfer. Aber schließlich wird man finden, dass die Natur, wenn man sie nicht hindert, ihre Arbeit weise und gut verrichtet. Solche, die ihren Gesetzen dauernd gehorchen, werden den Lohn in einem gesunden Körper und einem gesunden Geist ernten. Das ist so klar dargestellt. Und ich kann dir das wirklich sagen, es gibt viele Menschen, die uns schreiben oder anrufen und ich sage, danke. Letztens kam einer zu mir, der uns besucht im Architekturbüro und er ist Vertreter einer großen Dämmfirma. Und er sagt, ich war bei einem Vortrag von Barbara O'Neill. Und als ich das hörte, habe ich mir gedacht, das probiere ich jetzt mal aus. Ich lasse alle, wie soll ich sagen, ich verändere meinen Speiseplan. Ich werde vegan mich jetzt ernähren die nächsten Wochen. Ich werde Zucker weglassen. Ich werde die Tabletten, die ich immer wieder verschrieben bekommen habe, mal weglassen, langsam weglassen. Er sagt, ich habe seit 40 Jahren nicht mehr gerochen und geschmeckt. Und er sagte, nach einer Weile konnte ich wieder riechen und schmecken, zeitweise zumindest. Und er hat uns jetzt eingeladen zum Essen und hat gesagt, ich möchte euch nur danken, dass ihr diese Vorträge haltet, die mir so viel mehr Lebensqualität wieder gegeben haben.
Das ist schön.
Das ist nicht schön? Ja. Und da gibt es viele Menschen, die das bezeugen. Und Geisterwahrsagung schreibt es ja auch, dass wir durch die Aufgabe schädlicher Befriedigungen, die vielleicht Opfer erstmal sind, viel mehr gewinnen. Mhm. Eine Lebensqualität, wie man sie sonst nicht hatte. Und ich meine, wir leben ja auch schon seit über 30 Jahren vegan. Und also wir sind einfach nur dankbar, dass der Körper fit durchhält. Und meine Frau und ich haben ja auch viel um die Ohren. Und wir langweilen uns nicht. Aber, aber ich kann nur sagen, der Herr gibt Kraft und Stärke. Und es ist das Rezept eines gesunden Lebens bis ins hohe Alter hinein.
Mhm. Weißt du, das ist, ich glaube, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, 2023, dann glaube ich, kann ich sagen, dass relativ viele Menschen ziemlich krank geworden sind in dieser Zeit.
Oh ja.
Und ich glaube, dass diese Botschaft, diese Gesundheitsbotschaft, viel mehr studiert werden muss. Also auch von uns, die wir das Material haben und diese Botschaft kennen, aber auch gerade diese Botschaft an Menschen weitergeben, die jetzt gerade die schweren Probleme und Nöte haben. Denn ich glaube, die vielen Kampagnen, diese Gesundheitskampagnen, was da alles auch staatlich organisiert war, das hat den Menschen nicht zur Gesundheit gedient, sondern hat die Welt eher krank gemacht. Und ich glaube, im letzten Jahr haben wir das wirklich sehen können. Also durch diese immer wiederkehrenden Krankheiten, diese geschwächten Immunsysteme. Ich kann das jetzt nicht statistisch beweisen, aber das ist das, was ich gesehen habe in 2023.
Also es gab jetzt, fällt mir ein, in den Medien einen Bericht, dass über 4 Millionen Arbeitnehmer krank gemeldet sind zurzeit. Also Dezember 2023. Kannst du dir das vorstellen? Das sind für 10%. Also, das ist ja Wahnsinn. Ich dachte, die sind alle topfit und gesund. Laut Gesundheitsminister müssten die alle top geimpft sein und so weiter. Also, man sieht einfach, dass das nicht funktioniert. Und in den seltensten Fällen, sondern dass man wirklich gesund leben muss und sich die Mühe machen muss, wie kann ich meinen Körper gesund erhalten.
Vielleicht ein guter Vorsatz für 2024.
Genau.
Übrigens, wo wir gerade von der Barbara O'Neill gesprochen haben, sie war eine der Hauptsprecherinnen bei der ASI-Tagung. Und sie war sehr segensreich. Und ich habe mich gefreut, sie da auch zu sehen. Es waren noch viele andere Sprecher da. Vielleicht können wir die Sprecher hier mal einblenden, dass man sieht, wer so alles da war. Also es lohnt sich, zu ASI zu kommen. Allerdings, ein Gesicht vermissen wir da. Viele haben sich gefreut, dass der Professor Dr. Walter Veit kommen wollte aus Südafrika. Nun, wir hatten ihn eingeladen, du hattest ihn eingeladen.
Ja.
Hast dich bemüht, dass er kommt. Er hat sogar zugesagt.
Ja.
Und dann kam er doch nicht.
Ja.
Was ist passiert und wie geht's ihm?
Na gut, er hatte einen Notfall und er musste operiert werden. War nicht so einfach für ihn. Und dadurch hat ihm der Arzt gesagt, die nächsten 3 Monate bitte nicht verreisen. Und das bezog sich auf dieses Jahr mehr oder weniger. Und er ist aber wieder fit. Ihm geht's wieder gut. Und er hält ja auch wieder WhatsApp-Prof-Sendungen. Die kann man ja sicherlich sehen. Wir sind mittlerweile übrigens im Englischen bei der 184. WhatsApp-Sendung und im Deutschen bei der 180. Also unglaublich. Also,
der Walter hält unser Studio ganz schön auf Trab.
Der hält unser Studio auf Trab. Wir sind dankbar, dass wir ihn haben. Und es gibt sehr viele Zuschauer, die ihn lieben und mögen. Und vor allem die aktuelle Botschaft, die er bringt, im Zeichen der Zeit, das schätzen viele Menschen. Und auch die biblische Botschaft, die Typologien, die er aus der Bibel herausnimmt. Also sehr schön. Und ich wünschte mir, wir hätten mehr solche Männer und Frauen, die das Evangelium so lebendiger, aktueller Weise predigen, dass man sagen kann, Amen, so ist es.
Mhm. Genau, also er ist mutig. Er ist ein mutiger Mann.
Ja.
Und ich bin froh, dass es ihm besser geht. Viele fragen mich, wie geht es dem weiter? Was, und was für Informationen haben wir schon. Mhm. Aber es ist schön, mal von dir jetzt zu hören, ihm weiter geht's besser. Er macht auch wieder Sendung. Mhm. Haben wir die Chance, dass wir ihn nächstes Jahr vielleicht live sehen können?
Vielleicht im Sommer. Mal gucken.
Okay, du bist dran.
Jawohl, ich bin dran. Okay.
Wo wir gerade bei mutigen Männern sind, in 2023 erinnere ich mich an einen Mann, der wirklich mutig war. Der hat gerade in Zeiten dieser Corona-Pandemie hat er viel Aufsehen gemacht. Er ist eigentlich so der große Star, Epidemiologe, der sich darum bemüht hat, aufzuklären in einer Zeit der Finsternis. Und das hat ihn ziemlich, seine Karriere kaputt gemacht. Mhm. Wir hatten ihn eingeladen von Amazing Discoveries, mhm, und er konnte hier auch sprechen. Und wir haben eine ganze Halle gemietet. Das war schön, hier in der Nähe von Nürnberg. Und vielleicht der ein oder andere das schon gesehen. Ich glaube, ist das online?
Also, super? Genau, wir haben teilweise ist online. Mutig für das Leben heißt die Thematik. Das ist der gesamte Sabbatvormittag-Gottesdienst, wo er sein Zeugnis gibt.
Peter McCullough.
Peter McCullough heißt der Mann. Und es ist eher ein Wunder, dass er unsere Einladung angenommen hat und hierher gekommen ist. Wir hatten ihn persönlich zu Hause bei uns, mit seiner Frau übrigens, die eine Palästinenserin ist. Und wir hatten sehr schöne Gespräche, auch über die Prophetie. Und er sagte eins, ich schätze Siebenten-Tags-Adventisten. Ich schätze ihre Prophetie und ich schätze ihre Art und Weise, wie sie agieren, dass sie für die Gesundheitsarbeit plädieren. Und also er war sehr positiv. Er studiert auch den großen Kampf, oder er hat ihn schon gelesen. Er ist vom Glauben her meines Wissens Methodist oder Presbyterianer.
Meine Methodist, ja. Mhm.
Ja. Und als sie dann hier bei uns waren, sagte seine Frau, also wenn wir zurück nach Texas fliegen, will ich die Adventgemeinde mal besuchen. Ich weiß nicht, ob sie es getan haben, aber wir beten für sie. Denn das sind Männer und Frauen, die eigentlich so denken wie wir. Mhm. Denen fehlt nicht mehr viel. Und was ich so erstaunlich fand, Ronny, wie er mutig für das Leben steht. Mhm. Obwohl er, und da habe ich ihm eine Frage gestellt, vielleicht können wir das auch mal kurz einblenden, und ich fragte ihn damals noch in Buschendorf, als er hier war, sag mal, was hat es dich gekostet? Hatte es dich nicht zu viel gekostet an Opfer? Musstest du nicht deine Professur abgeben und dein, wie auch immer, dein Renommee? Und hören wir mal rein, was er gesagt hat.
It's true that by speaking out, I have had my career dismantled.
Ja, das stimmt. Dadurch, dass ich die Stimme erhoben habe, hat meine Karriere sich stark aufgelöst.
But at the same time, a new career was born.
Aber zur selben Zeit durfte ich eine neue Karriere beginnen.
In many ways for me, the work has just begun.
In vieler Hinsicht bin ich gerade erst am Anfang der Arbeit.
And I can tell you, I will remain bold and relentless.
Und ich kann Ihnen versichern, ich werde mutig bleiben, ich werde nicht zurückweichen.
Until we close the pandemic crisis and that you and I can deliver all the people in God's kingdom to the best of our ability, guided by him to the end of the great controversy.
Und ich werde daran bleiben. Es ist mein großes Ziel, dass dieses Kapitel der Pandemie endlich beendet wird und dass wir Menschen sogar hinführen können in das ewige Reich Gottes.
Herzlichen Dank.
Thank you so much.
Wunderbar. Also das ist eigentlich fantastisch, wie er geantwortet hat, nicht wahr? Mutig für das Leben. Und wir freuen uns sehr über Peter McCullough. Er ist ja weltweit immer noch tätig. Er reist viel herum. Er ist ein sehr gefragter Interviewpartner. Und ich bin gespannt, wie Gott ihn noch benutzt. Aber er hat mir einmal gesagt, ich fühle, Gott hat mich dazu berufen. Hm. Das sagte er mir persönlich. Weil ich ihn gefragt habe, warum machst du das Ganze? Ich fühle mich dazu berufen, das zu tun.
Er war für mich wirklich so ein Meilenstein in 2023. Mhm. Aber wie gesagt, er ist wirklich ein mutiger Mann. Und das, also an solchen Menschen hier, unsere Geschwister hier, in dem Fall aus der Methodistengemeinde, können wir uns eine Scheibe abschneiden.
Absolut, absolut. Und dann hatten wir noch, hatten jetzt gerade noch eine Thematik mit Paul Blumenthal über 1888. Das ist ja auch ein bekanntes Jahr für Siebenten-Tags-Adventisten, wo die Generalkonferenz stattfand. wo die Botschaft Gerechtigkeit aus Glauben aufkam und wo auch entscheidend war für unsere Adventgemeinde. Und Paul Blumenthal versteht es eigentlich sehr schön. Ich glaube, insgesamt wären es 12 Vorträge, es fehlen noch 4, 8 hat er schon. Sehr schön, die Geschichte aufzuarbeiten und sie eigentlich aktuell mit unserem heutigen Tagesgeschehen zu verbinden. Und es ist sehr, sehr empfehlenswert, diese mal anzuschauen. Sie ist in der Mediathek.
Übrigens, auch Ellen White war Methodistin, kann man an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen, wo wir gerade bei den Pionieren sind.
Stimmt, stimmt, stimmt.
Nicht wahr?
Stimmt.
Und es gibt ja doch einiges, was dieses Jahr noch anstand oder gewesen ist in 2023. Ich will gar nicht auf alles eingehen, aber vielleicht so eine Sache noch, die mir noch ein bisschen am Herzen liegt. Es gab ein Benefizkonzert, das auch Ademin unterstützt hatte. Dieses Benefizkonzert, das war für ein Waisenhaus in Simbabwe. Kannst du vielleicht 2, 3 Sätze dazu sagen?
Ja, ach, das war so ein schönes Konzert. Ich denke, wir werden es über Weihnachten oder wann auch immer jetzt im Fernsehprogramm mal einspielen. Vielleicht kann man auch ein bisschen Musik so nebenbei kurz anlaufen lassen, während ich spreche. Also, es waren 48 Musiker hier unter der Leitung von Miriam Ulrich. Und es war so edel gemacht, wunderbare christliche Musik, gepaart mit Berichten über Waisenkinder von dem Waisenhaus New Start Children's Home aus Simbabwe, bekannt vielleicht unter anderem über Dr. Salim und Grace Farag. Sie waren ja schon öfters hier. Es gibt auch einen wunderbaren Film, den man sich in der Mediathek anschauen kann, über die Geschichte, wie es dazu kam. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzusehen. Und dieses Benefizkonzert war sehr beeindruckend, weil man damit auch zeigen konnte, wie schön geistliche Musik sein kann. Und wir haben einen stattlichen Betrag gesammelt, den wir jetzt auch nach Simbabwe mitnehmen.
Finde ich so beeindruckend, dass ihr euch ja also nicht nur über das Missionswerk Amazing Discoveries immer wieder Werbung macht, sondern euch auch privat einsetzt und sogar hinfliegt nach Simbabwe, um dort Menschen vor Ort zu helfen. Was führt euch gerade nach Simbabwe, wo ihr doch eigentlich im deutschsprachigen Raum durch Amazing Discoveries bekannt seid?
Ja, das ist ja, wie du schon sagst, eine Privatinitiative. Das ist also nicht von Amazing Discoveries. Amazing Discoveries ist ja ein Medienwerk, kein Hilfswerk in dem Sinne. Aber das mache ich privat, dadurch, dass ich Salim Farag sehr gut kenne. Er ist ja schon 94 Jahre alt. Die Grace ist 87. Sie haben sehr viele Kinder. Sie machen so eine gute Arbeit und ich gehe jetzt mit 9 anderen Handwerkern, Männern und Frauen, dorthin.
Du wirst ein Neujahr dort verbringen.
Über das Neujahr und wir werden dort Hilfseinsatz haben, wir werden dort ihnen helfen und wir freuen uns schon auf die Begegnung. Und ich kann dir nur sagen, jeder, der dort war, verändert wieder zurück. Und unsere Mission ist weltweit. Unsere Mission ist nicht nur Deutschland oder Bayern oder wie auch immer Europa, unsere Mission ist weltweit.
Wir haben eine Botschaft, die jeder Nation, je nach Sprache, jedem Stamm verkündigt werden soll. Und das können wir genauso gut in Simbabwe machen, wo du dich privat für einsetzt, oder wo auch immer auf der ganzen Welt, wo wir eingeladen sind, diese Botschaft weiterzugeben.
Genau.
Können wir da mal in ein, ich möchte mal was zeigen, in dem Buch für die Gemeinde geschrieben, Band 2. Da heißt es, auf Seite 112, wir haben einer in Sünde verstrickten Welt Gottes letzte Gnadenbotschaft zu verkündigen. Gott möchte dadurch das Leben aller, die zu ihm gehören wollen, erneuern. Deshalb lässt er bis zuletzt seinen Gnadenruf ergehen. Allerdings wird es bis zum Schluss Spaltung und Parteienbildung in der Gemeinde geben. Beides. Unkraut und Weizen wird gemeinsam wachsen bis zur Ernte.
Ja.
Beeindruckend.
Beeindruckend. Und Lukas 21, 28 ergänzt es ja noch mit der Thematik oder mit dem Wort. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht.
Das ist wirklich, in 2023 war das so ein bisschen mein Leitvers.
Ja.
Ich habe so viele Dinge erlebt, ob das politisch oder sozial oder auch religiös war, wo ich so gedacht habe, also irgendwie läuft die Welt aus dem Ruder, habe ich gedacht.
Ja.
Und es hat mir oft Halt gegeben, dieser Vers von Jesus. Wenn das alles anfängt zu geschehen, erhebt eure Häupter, denn wir können sagen, wir sind fast zu Hause.
Das stimmt.
Das hat mir viel Kraft gegeben in 2023, dieser Spruch.
Ja, Und weißt du was? Ich bin trotzdem so dankbar, dass wir eine Gemeinde haben. Dass wir eine weltweite Freikirche des siebenten Tags Adventisten haben. Mhm. Ist doch schön. Wir haben ein Zuhause. Viele Menschen haben kein Zuhause. Aber wir haben ein Zuhause.
Das stimmt und das ist schön. Weil wenn ich international unterwegs bin und ich komme an einem Sabbat irgendwo in die Gemeinde, ich weiß, die haben in dieser Woche die gleiche Lektion wie ich studiert. Und man sitzt zusammen unter Menschen, die man gar nicht kennt, aber nach 3 Minuten merkt man, das sind die Geschwister.
Genau.
Und das ist schön. Die haben die gleiche Mission, den gleichen Weg und dann gehen wir halt ein Stück zusammen.
Genau.
Und das macht mich sehr froh, ja.
Ja, und um das abzuschließen, im Prinzip, Amazing Discoveries ist ja dafür da. Wir sind ja dafür da, damit wir die Gemeinde und ihre Aufgabe unterstützen.
Mhm, genau, ja.
Wir lieben unsere Gemeinde.
Es ist tatsächlich, also die Generalkonferenz, sie geben ja sogar Hilfestellung, dass Bücher verteilt werden sollen, dass sie auch Kurse anbieten. Und also sie unterstützen ja in den Ländern, wo es irgendwie geht. Und wir versuchen ganz eng mit der Generalkonferenz da zusammenzuarbeiten, so gut wir können. Und das auch in Deutschland, dieses Werk voranzubringen. Und ich bin dankbar, dass wir es dürfen. Also Gott sei Lob und Ehre dafür. Mittlerweile haben wir verschiedene Kanäle, auch auf denen wir das zeigen. Also nicht nur Amazing Discovery selbst als unser Hauptwerk, sondern das Wort TV, das man wahrscheinlich die meisten unserer Zuschauer kennen. Wir haben Punktlicht, so Kurzclips, auch gerade für die jüngeren Zuschauer. Amazing History. Das sind alles so Dinge, die wir so im Laufe der Jahre so nach und nach aufgebaut haben und die irgendwie ihre Früchte bringen auf ihre Weise.
Genau.
Das ist schön, dass wir so zusammenarbeiten können. Genau. Vielleicht kann ich an dieser Stelle einmal ein ganz großes Dankeschön loswerden an alle unsere lieben Zuschauer, die uns wirklich schon seit langer, langer Zeit unterstützen, die uns mit Gebet und mit Spenden helfen, die helfen in den Gemeinden, das Wort zu verkünden und auch auf den Straßen verteilen. Menschen, die mit uns zusammen im gleichen Weinberg arbeiten. Also ich möchte mal vielen Dank sagen, dass ihr uns auch in 2023 unterstützt habt. Dieses Missionswerk lebt wirklich von Spenden, von Unterstützung, von euren Gebeten. Und wir sind froh, dass wir das schon mittlerweile über 20 Jahre machen dürfen, hier im deutschsprachigen Raum diese Botschaft weitergeben.
Das stimmt. Und wir haben mittlerweile 15 Mitarbeiter. Und sie werden größtenteils durch die Spenden getragen. Und ich kann mich nur dem anschließen, was du sagtest. Also wir sind dankbar für jeden Spender, für jeden Zuschauer. Und es ist wichtig, dass wir auch die Tipps weitergeben an andere. Schau mal rein in das Wort TV. Uns besucht zurzeit ein Mann, ein Gast, der hat sich eine Tasche gebastelt und da hat er ganz groß das Wort TV drauf geklebt. Und er bastelt Taschen und verteilt diese in der Stadt. Also ohne, dass wir ihn gefragt haben, das macht er selber, weil er so begeistert und überzeugt ist davon. Und ich denke, das ist sehr gesegnete Arbeit. Und wir sind Gott dankbar, dass er uns gebraucht. Wir sind ein kleines Licht, aber immerhin, die vielen kleinen Lichter leuchten und sie machen es hell.
Mhm. Und das durften wir alle in 2023 erleben. Mhm. Bei all den Umwälzungen und Ereignissen, die da sind, waren auch viele schöne Erlebnisse dabei. Und ich wünsche mir von Herzen und für alle unsere Zuschauer auch, dass wir 2024 auch als so ein gesegnetes Jahr erleben können, dass wir die Möglichkeit haben, Menschen zu erreichen mit der Botschaft des Lebens fürs ewige Leben. Ich wünsche euch allen Gottes Segen für 2024. Sam, danke, dass du mit mir diesen kleinen Jahresrückblick gemacht hast, dass
gerne,
wir zusammen
gerne
zurückblicken durften. Und dann bis zum nächsten Jahr. Gott mit euch.
Auf Wiedersehen.